Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, also die HAWs, sind deutlich praxisorientierter ausgerichtet als die meisten Universitäten oder technischen Hochschulen. Einige der HAWs haben schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel, wurden ursprünglich als Fachhochschulen gegründet und sie wollen in Zukunft mehr forschen. Das gerne auch in Kooperation mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ihre direkten Nachbarn sind. Dafür fehlt den HAWs aber das Personal und das Geld. Das sollen Bund und Länder dauerhaft zur Verfügung stellen. So lautet die Forderung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Dass sich die HAWs verändern, das wird in einigen Bundesländern schon sehr deutlich, denn sie haben ein eigenes Promotionsrecht erhalten. Zuletzt wurde das im Saarland und in Thüringen beschlossen. Allerdings hapert es da noch ein bisschen und damit befassen wir uns heute. Mein Name ist Martin Schütz, herzlich willkommen. Wer promovieren möchte, muss nicht unbedingt an einer Universität eingeschrieben sein. Es gibt auch andere Optionen. 10 Bundesländer haben nämlich den Fachhochschulen oder den HAWs, also den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, ein eigenständiges Promotionsrecht ermöglicht. Es gibt also mehr Auswahl. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt alles reibungslos klappt. Blanka Weber hat sich in Thüringen umgesehen. Wer da seinen Doktortitel an einer FH oder HAW angehen will, der braucht noch ein bisschen Geduld.
Promovieren an einer Fachhochschule bzw. HAW, also Hochschule für angewandte Wissenschaften, das soll jetzt gehen.
Und es war ein langer Weg bis hierhin,
sagt Thomas Seul, Vizepräsident für Forschung und Transfer der Hochschule Schmalkalden. Jetzt geht es noch um viele organisatorische Dinge wie:
Wer darf alles in einem Promotionszentrum mitwirken aus der Professorenschaft? Und auf der anderen Seite, wie wollen wir auch strategisch unsere Promotionszentren, und zwar anwendungsnah, forschungsnah für die HAWs, ausrichten?
Denn bislang gab es zwei Möglichkeiten. Zum einen in der Kooperation mit einer Universität, was durchaus schwierig sein kann. Und zum anderen das eher unbekannte kooptierte Promotionsrecht. Hier übernehmen 2 Personen, eine davon von einer Universität, die Betreuung. All das war und ist in der Praxis meist kompliziert und nicht die ideale Lösung, sagt Regina Polster.
In der Realität heißt das dann, dass viele der Doktoranden gar nicht erfolgreich zum Abschluss kommen.
Viele hätten das Handtuch geworfen, sagt sie, denn sie kennt die Praxis. Heute ist sie Mitglied im Thüringer Landtag. Vorher lehrte sie selbst an einer HAW und weiß um die Probleme, die es bislang bei dem Thema gibt.
Ich habe das auch selber leidvoll mit meinen Mitarbeitern erleben müssen, wo dann der Universitätspartner sagt, nee, das muss jetzt noch geändert werden, das ist mir zu anwendungsorientiert.
Mit dem neuen Gesetz sollen HAWs nun eigenständig agieren und eine Promotion ohne weiteres an der Hochschule für angewandte Wissenschaften möglich sein. Aber ganz so schnell geht das alles auch wieder nicht. Das Gesetz ist der erste Schritt. Eine Rechtsverordnung muss jetzt folgen, so Regina Polster.
Weil es heißt immer, es ist das Promotionsrecht für forschungsstarke Bereiche oder Kollegen. Das ist nicht festgelegt. Und die Frage ist, wie wird das eigentlich gemessen? Und das wird dann der nächste Schritt sein und der wird richtig schwer werden.
Das klingt nüchtern und auch ernüchternd für alle, die kurzfristig loslegen wollen. Und tatsächlich wird es noch 1,5 bis 2 Jahre dauern, ehe alle bürokratischen Hürden genommen sind. Davon geht momentan nicht nur Regina Polster aus. Der langfristige Vorteil, der liegt auf der Hand, denn bei zurückgehenden Bewerberzahlen im akademischen Bereich muss eine Hochschule einfach attraktiv sein, auch in Thüringen, zum Beispiel in Schmalkalden.
Denn wir haben 2 Bundesländer, die direkt angrenzen, Sachsen-Anhalt und insbesondere Hessen. Und Hessen hat das Modell schon seit fast 10 Jahren im Einsatz.
Für Thomas Seul, den Vizepräsidenten für Forschung und Transfer der Hochschule Schmalkalden, gibt es noch einen anderen Grund, nämlich den Blick auf künftig Lehrende, die dann auch mehr vom Standort profitieren würden.
Und wenn wir natürlich ein Berufungsverfahren haben und wir können sagen, wir stellen in Aussicht, dass man mitwirken kann in einem Promotionszentrum, das wertet natürlich auch das ganze Thema Personalgewinnung an den Fachhochschulen extrem auf. Und das ist natürlich etwas, was uns in dem Bereich sicherlich auch extrem helfen wird.
Noch in dieser Legislaturperiode soll ein erster Entwurf für die Rechtsverordnung des Gesetzes in den Landtag kommen, um möglichst keine Zeit mehr zu verlieren im Sinne derer, die promovieren wollen, künftig in Thüringen, auch an den Fachhochschulen und HAWs.
Und die Hochschulen für angewandte Wissenschaften wollen noch mehr. Sie möchten dauerhaft zusätzliches wissenschaftliches Personal haben, damit sie stärker forschen können. Das ist eine Forderung der HAWs an Bund und Länder. Was genau dahinter steckt, das klären wir gleich. €150 Millionen für 1.300 unbefristete Jobs von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das fordern die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die HAWs, in einem sogenannten Zukunftsvertrag Forschung. Über diese Forderung habe ich mit Professor Jörg Bagdan gesprochen. Er ist Präsident der Hochschule Anhalt und Sprecher der Hochschulen für angewandte Wissenschaften in der Hochschulrektorenkonferenz. Und ich habe ihn gefragt, was dieser Zukunftsvertrag bringen soll.
Hintergrund ist, dass an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in sehr starkem Maße ja Forschung betrieben wird. In den letzten Jahren waren das Drittmittelaufkommen in Größenordnung bei €900 Millionen pro Jahr. Ist auch sehr stark gestiegen, aber alle Arbeiten, die wir an den HAWs machen, wird über Drittmittelbeschäftigte durchgeführt, die alle befristete Verträge haben. Und wir wollen mit diesem Programm einen Ansatz liefern, dass man auch Personen mittel- und langfristig im Forschungsbereich an den Hochschulen binden kann.
Aber wenn Sie jetzt diese €900 Millionen Drittmittel anführen und sagen, wir sind forschungsstark, das entspricht ungefähr dem, was die drei forschungsstärksten Hochschulen, also die TU München, die RWTH Aachen und die TU Dresden, zusammen schon allein bringen. Wäre es da nicht sinnig, einfach da das Geld zu lassen und zu sagen, da wird Forschung betrieben, dann stärken wir da den Mittelbau?
Also Ziel ist nicht, das Geld aus diesen €900 Millionen herauszunehmen. Die werden natürlich im Wettbewerb eingeworben, häufig auch in Zusammenarbeit regional mit kleinen mittelständischen Unternehmen. Und das, wie gesagt, ohne eine grundständig finanzierte Forschungsinfrastruktur, auch im Personalbereich, wie sie jetzt bei den von Ihnen genannten auch großen Universitäten in Deutschland und auch den Forschungseinrichtungen ja vorhanden ist. Den Vorschlag, den wir unterbreitet haben, der zielt ja darauf, dass Bund und Länder eine zusätzliche Finanzierung etablieren. Dort haben wir mal diese Modellrechnung mit einem Jahresbudget von €150 Millionen dargelegt. Und ähnlich wie bei dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken, werden diese Mittel an die Hochschulen ausgeteilt, je nach deren Forschungsstärke. Und die Hochschulen verpflichten sich auf der anderen Seite, diese Mittel, die sie dort bekommen, in Dauerstellen umzusetzen.
Aber Ihr Zukunftsvertrag Forschung sieht ja vor, dass wenn Sie als HAW 1 € an Drittmitteln bekommen, dann sollen Sie 20% obendrauf bekommen von den jeweiligen politischen Akteuren. Und dadurch sollen dann insgesamt 1.300 Dauerstellen im wissenschaftlichen Bereich entstehen. Soweit korrekt.
Genau.
Aber was macht Sie denn so sicher, dass Sie noch mehr Drittmittel einwerben, wenn Sie sagen, unsere Partner sind eher kleinere Partner? Die großen Summen werden doch dann nicht zusammenkommen.
Also wie gesagt, mit dem Ansatz geht es ja darum, dass wir an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften die Forschung, die über Drittmittel finanziert wird, momentan ausschließlich oder nahezu ausschließlich über befristete Arbeitsverhältnisse durchführen. Das führt uns natürlich auch in eine große Herausforderung, insbesondere wenn Sie mit Unternehmen zusammenarbeiten, müssen Sie immer ein gewisses Know-how vorhalten. Das können wir momentan nicht, weil wir keine Grundfinanzierung haben. Und der grundlegende Ansatz dieses Konzeptes ist, dass die Hochschulen, vor allem die forschungsstark sind, dann eine Grundfinanzierung aus diesem gemeinsamen Bund-Länder-Topf bekommen, um wissenschaftliches Personal einzustellen, was dauerhaft beschäftigt ist. Insbesondere im technischen Bereich brauchen Sie das natürlich, damit Personen, die sich dann wissenschaftlich qualifizieren, auch immer die technologischen Grundlagen haben, dass sie Anlagen, Verfahren, Prozesse entsprechend nutzen können. Mhm. Das haben wir bisher nicht und das würde sicherstellen, dass an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften eine langfristige, solide Basis da ist, um Forschung und Transfer zusammen mit wesentlichen natürlich kleinen mittelständischen Unternehmen aus der Region durchzuführen. Und wir gehen auch davon aus, dass sich dadurch auch der Anteil der eingeworbenen Drittmittel erhöhen wird und damit letztendlich auch wieder auch einen Nutzen für die Hochschulen, aber natürlich auch für die jeweiligen regionalen Innovationssysteme entsteht.
Das heißt, Sie schielen gar nicht so sehr auf die Drittmittelpartner, die ja vor allen Dingen die Universitäten oder die technischen Hochschulen immer wieder im Blick haben, wie beispielsweise die Helmholtz-Forschungszentren oder die Forschungsgesellschaften wie Max Planck, sondern Sie sind wirklich mehr auf die kleineren Akteure vor Ort dann fokussiert.
Ja, also wenn man sich die Hochschulen für angewandte Wissenschaften anschaut, die sind ja überwiegend, gibt natürlich auch einige in den Großstädten, aber viele sind ja doch im regionalen Bereich in Deutschland verteilt. Sie finden ja fast alle 50 Kilometer in Deutschland eine HAW. Und die HAWs haben ja dann immer auch einen Forschungsschwerpunkt, der sich auch bei vielen ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten herausgebildet hat, der eine sehr enge Ankopplung hat zu dem, was regional stattfindet. Ich meine, aus Sicht der Hochschule Anhalt das darstelle, Sachsen-Anhalt sind knapp 19% aller Beschäftigten, das ist die höchste Anzahl der Beschäftigten, in der Ernährungsindustrie beschäftigt. Wir haben einen sehr starken Schwerpunkt, der bei uns im Bereich Life Science, Lebensmitteltechnologie angesiedelt ist. Da arbeiten wir mit sehr vielen kleinen mittelständischen Unternehmen zusammen, die auch entweder nur sehr kleine Forschungsabteilungen haben oder auch gar nicht die eigenen Ressourcen aufbringen können, um diese Forschung durchzuführen. Mhm. Und das ist wirklich auch so ein regionales System und das ist je nach Hochschultyp auch ein bisschen unterschiedlich und damit sind die Hochschulen in ihrer jeweiligen Region ja ganz zentrale Player, um für die Unternehmen, die dort tätig sind, dafür zu sorgen, dass die dann auch wettbewerbsfähig bleiben.
Aber Sie wollen ja Geld von der Politik. Jetzt haben wir gerade miterlebt, der Bundeshaushalt, da gab es wirklich ein zähes Ringen innerhalb der Koalition. Sie bräuchten im Zweifel ja auch Geld von einem Bundesministerium, nämlich dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, dazu noch von den Ländern. Haben Sie eine Rückmeldung bekommen, ob da die Akteure zahlungswillig sind?
Wir haben, sagen wir so, wenn man das bitte zusammenfasst, die Rückmeldung bekommen, dass man das als einen sinnvollen Ansatz sieht, um auch eine, wie gesagt, eine langfristige Stärkung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften und insbesondere der regionalen Systeme durchzuführen. Das, was Sie ansprachen, ist natürlich dann immer die zweite Aussage. Wir haben momentan eine sehr schwierige Haushaltsdebatte und wir haben das, glaube ich, auch so ein bisschen schon geäußert. Es ist uns natürlich klar, dass wir mit diesem Ansatz, weil es ja vielleicht auch so ein neuer Weg ist, jetzt kein dünnes Brett bohren, sondern das ist halt ein sehr dicker Balken. Aber unabhängig davon, von der jetzigen Legislatur, werden wir das Thema dann auch weiter vorantreiben.
Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften wollen 150 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr für dauerhaft angestelltes Personal, damit sie mehr forschen können. Eine Konkurrenz zu den Universitäten und technischen Hochschulen wollen sie aber nicht sein, sagt Jörg Bagdan, Präsident der Hochschule Anhalt und Sprecher der HAWs in der Hochschulrektorenkonferenz. Die Aufgaben, die Schulen erfüllen müssen, sind unglaublich umfangreich. Kinder und Jugendliche sollen Kompetenzen in ganz unterschiedlichen Fächern erwerben. Schule soll aber auch einen kritischen und differenzierten Blick vermitteln, beispielsweise auf Religionen. Das ist nicht immer leicht, beispielsweise dann, wenn es um den Islam geht. Da gibt es noch immer Berührungsängste. Beim Thema Islam fehlt deswegen oft der differenzierte Blick. Das ist ein Ergebnis eines Forschungsprojektes, das unterschiedliche Unterrichtsmodelle in Österreich, Deutschland und der Schweiz untersucht hat. Die Ergebnisse wurden jetzt an der Uni Potsdam vorgestellt und darüber berichtet unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter.
Religionsunterricht muss für Respekt und Toleranz gerade gegenüber dem Islam sensibilisieren. Das sei eine der zentralen Herausforderungen von Schule.
Unbedingt,
sagt Philosophin Marie-Luise Raters von der Universität Potsdam. Sie bildet Lehrer im Fach LER, Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde aus, das es so bundesweit nur in Brandenburg gibt. Religionsunterricht müsse mehr, wie sie sagt, ethisiert werden.
Wobei unter Ethisierung nicht etwa Moralerziehung zu verstehen ist und geschweige denn eine Erziehung zu einer bestimmten Moral, sondern tatsächlich Erziehung zu etwas, was ich als Praxis der Demokratie charakterisieren möchte.
Im Religionsunterricht müsse beim Thema Islam die Vermittlung von allgemeingültigen Werten wie Toleranz, Respekt, Wertschätzung an erster Stelle stehen, meint Lehrerausbilderin Raters, als Akt politischer Aufklärung. Auch um der Instrumentalisierung des Islam im Klassenzimmer zu entgehen, etwa durch politische Interessengruppen. So kann man eines der Ergebnisse des Forschungsprojekts MORE umschreiben. Das steht für Modelle religionsbezogenen Unterrichts und das Thema Islam. Dazu wurden Interviews mit Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern geführt. Hinzu kam Unterrichtsbeobachtung. Das Ganze machte man in den Ballungsräumen von Tübingen, Wien, Zürich und Potsdam. Doch gerade hier war es schwer, Lehrerinnen zu finden, die mitmachen wollten.
Weil das Thema Islam offensichtlich in Brandenburg nicht sehr beliebt ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Die Lehrkräfte, die dann mitgemacht haben bei der Studie, dankenswerterweise auf persönliche Ansprache hin, haben teilweise dieses Thema nur unterrichtet, um unsere Studie zu unterstützen.
Ein Aspekt des Vorhabens war die Dekonstruktion von Vorurteilen, um im Religionsunterricht zu einem respektvollen und rationalen Verstehen des Islam zu kommen. Müssten Stereotype und althergebrachte Denkmuster durchbrochen werden, wie etwa, wenn der Islam vor der Folie des 11. September immer wieder klischeehaft mit Gewalt und Terror verknüpft werde. Die Fachleute sind sich einig, Schule kann letztlich zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit religiöser Vielfalt beitragen. Doch dazu müssen nicht nur die Lehrer bestens ausgebildet werden. Notwendig ist auch politischer Wille. Die religionspädagogische Vermittlung zu Aspekten des Islam im Fach Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde, kurz LER, brauche es in Brandenburg über die 10. Klasse hinaus, auch in der gymnasialen Oberstufe, also wenn junge Menschen reif und interessiert sind für weltanschauliche Fragen, weil hier die Vorurteile gegenüber dem Islam hoch seien, betont Marie-Luise Raters.
Ja, wir brauchen LER in der gymnasialen Oberstufe. Die Lehrkräfte wollen das, die Schülerinnen wollen das und das ist ein ganz großes Manko.
Man wolle letztlich mündige und reflektierte Schüler, die nicht auf islamistische und antiwestliche Propaganda reinfielen, sagt Raters, um unsere Gesellschaft so wie sie ist bewahren zu können. Da gäbe es an den Schulen Nachholbedarf, nicht nur im Land Brandenburg, auch in der Schweiz, am Beispiel Zürich, sagt Raffaela Estermann, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und stellvertretende Geschäftsführerin des Vereins Iras Kotis, ein Schweizer Netzwerk, das sich für die Stärkung des interreligiösen und interkulturellen Dialogs einsetzt.
Ich habe die Hoffnung, dass die Schule das kann. Ich denke, dass es vielleicht noch einiges dazu braucht, dass wir das realisieren können. Zumindest in Zürich bin ich noch nicht überzeugt, dass wir alles erreichen, was wir erreichen wollen.
Junge Menschen geraten in der Schule oft in einen Zwiespalt zwischen dem gelebten Islam im Elternhaus und dem Unterricht, der den Islam kritisch einordnet.
Ja, das kann dann manchmal auch zu Schwierigkeiten führen und Konflikten, weil die Schülerinnen dann sagen, ja, aber so kenne ich es gar nicht. Und das stimmt doch nicht so.
Das Forschungsprojekt Modelle religionsbezogenen Unterrichts und das Thema Islam macht deutlich, die Einbettung des Islams in die Grundwerte der freiheitlichen Grundordnung, in die demokratische Verfasstheit ist unabdingbar, auch weil es vielerorts am elterlichen Abendbrottisch kein Thema ist. Es gehe letztlich um die Anleitung der Schülerschaft, was den Islam betrifft, zum kritischen und aufklärerischen Denken. Es brauche zudem einen beständigen und wertschätzenden Unterricht zum Islam über alle Schultypen hinweg, von der Grundschule bis zum Abitur, damit in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler mehr als bisher der differenzierte Blick zum Thema Islam Einzug hält. Nicht nur in Potsdam, also im Osten Deutschlands, sondern auch in Wien oder Zürich.
Das Bildungssystem in Südkorea gilt als sehr wettbewerbsorientiert. Schülerinnen und Schüler müssen viel büffeln und sind oft Stress ausgesetzt. Auch weil es einen hohen sozialen Druck gibt, dass ein Abschluss zumindest mal sehr gut wird, wenn nicht sogar herausragend. Und das Gleiche wird auch von Studierenden erwartet. Dieser Druck geht an den Jugendlichen nicht spurlos vorüber. Südkorea hat unter den OECD-Mitgliedsländern die höchste Suizidrate. Bei Menschen zwischen 9 und 24 Jahren stellen Suizide sogar die häufigste Todesursache dar. Das soll sich ändern. Die Regierung hat ein neues Pflichtprogramm eingeführt. Schulen und öffentliche Einrichtungen müssen ab sofort Präventionskurse anbieten und das auch nachweisen. Katrin Erdmann erklärt, was dahinter steckt.
The South Korean government is enacting bold measures to prevent suicide.
Eine Nachrichtensendung von Arirang News von vor einem Jahr. Südkorea stellt ein neues Programm vor, damit sich endlich weniger Menschen das Leben nehmen. Das Ziel, bis 2027 die Suizidrate um 30% zu senken. Ein Baustein, mehr und häufigere psychologische Beratungen. Nun greift ein weiterer. Grund-, Mittel- und Oberschulen sowie öffentliche Institutionen müssen Präventionsprogramme anbieten. Die Deutsche Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul hat sich zuletzt intensiv mit den Suiziden in Südkorea befasst. Büroleiter ist Friedrich Spohr und der reagiert zurückhaltend.
Es ist natürlich wichtig, dass dieses Thema in Schulen thematisiert wird, dass man darüber spricht, über mentale Gesundheit, auch über Selbstmord. Ich glaube jetzt nicht, dass dieses eine Programm die große Wende schaffen wird. Und es hat auch ein bisschen so einen bürokratischen Anschein. Ja, also da macht man ein Häkchen, alle haben mal an diesem Trainingprogramm teilgenommen und dann ist gut.
Schon seit längerem müssten verschiedene Einrichtungen über die Suizide Bericht erstatten und auch melden, was sie dagegen tun. Nun komme eben noch ein neues Programm hinzu. Doch so mein Spohr, die Probleme Südkoreas seien viel tiefliegender. Ein Grund ist die Altersarmut. Jeder zweite Südkoreaner über 65 Jahre ist arm und oft auch einsam. Bei jungen Menschen ist es die Perspektivlosigkeit.
Viele sind sehr gut ausgebildet, finden aber trotzdem keine Jobs. Und es ist natürlich ein enormer Wettbewerbsdruck, der in den Schulen herrscht, an den Universitäten und auch auf dem Arbeitsmarkt. Also sehr viele gut ausgebildete Leute mit guten Studienabschlüssen finden trotzdem keinen Job, sind jahrelang arbeitslos, haben dann niedrig qualifizierte Jobs, die sie annehmen müssen. Und das frustriert natürlich. Und das auch in einer Gesellschaft, in der soziale Anerkennung hauptsächlich vom Beruf abhängt und von dem Einkommen.
Allein in den vergangenen 3 Jahren haben sich mehr als 40.000 Südkoreanerinnen und Südkoreaner das Leben genommen, hat die Friedrich-Naumann-Stiftung errechnet. 2022 kamen auf 100.000 Einwohner 160 Suizidversuche junger Menschen. Es brauche ein generelles gesellschaftliches Umdenken und weniger Leistungsdruck. Und
schon seit 2011 gibt es lokale Selbstmordpräventionszentren in Südkorea. Und diese Zentren sind aber noch nicht sehr gut ausgerüstet, was Geld betrifft, was Mitarbeiter betrifft. Und diese Institutionen beschweren sich auch darüber, dass zum Beispiel zu wenig Daten zur Verfügung gestellt wird.
Dann könnte zielgerichteter gearbeitet werden. Doch möglicherweise wolle die Regierung diese Daten nicht veröffentlichen, um einzelne Kommunen nicht zu stigmatisieren. Wenig förderlich sind jüngste Aussagen wie die eines Abgeordneten aus dem Seouler Stadtparlament. Er machte die steigende Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt für die hohe Suizidrate bei Männern verantwortlich. Dabei sind Frauen in Südkorea besonders stark benachteiligt, zeigt eine andere OECD-Studie.
Nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Corso, Kunst und Pop. Und die Kolleginnen und Kollegen befassen sich da mit sogenannten Boutique-Festivals. Das sind Festivals, die besonders exklusiv und intim sein wollen und gerade boomen. Mein Name ist Martin Schütz. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.